Wie ist denn das, wenn du eigentlich bei Amazon einkaufst? Ja, dann drückst du auf den Knopf, Kauf bestätigen. Und das nächste, was Amazon dir zusendet, ist eine Info, wann du dein Produkt am Ende auf dem Tisch haben wirst. Und es geht weiter, DHL, Hermes und Co. zeigen dir jederzeit, wo sich dein Paket gerade befindet. Und dann hat sich Softgarden auch hingesetzt und überlegt, hey, lass uns das doch mal auf Bewerbungen übertragen, dass der Kandidat in Echtzeit verfolgen kann, wo seine Bewerbung denn aktuell liegt.
Hallo, herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge des Talente-Podcasts und ich bin Michael Assauer. Ich möchte dir dabei helfen, die besten Leute für dein Unternehmen, für dein Team zu finden, sie gut zu führen und lange in deinem Unternehmen zu binden. Wenn du diese Folge oder diesen Podcast mit Kollegen, Bekannten, Freunden teilen möchtest, dann nutze dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast. Ich sammle leidenschaftlich gerne Tipps und Tricks, die man sofort im Unternehmen anwenden kann, die es dir erleichtern, gute Leute zu finden, gute Leute für dein Unternehmen zu überzeugen, deine Leute intrinsisch zu Bestleistungen zu motivieren und die Leute lange bei dir im Unternehmen zu binden. Ich habe da selbst einige Tricks auf Lager und ich frage viel rum bei anderen Unternehmern, Gründern, Teamleads, Managern und schreibe diese Tricks alle auf. Einmal pro Woche sende ich die Tricks raus, 3 Stück pro Woche per E-Mail im Talente-Infoletter. Und diesen Infoletter kannst du kostenlos abonnieren, indem du ganz einfach deine E-Mail-Adresse auf talente.co/infoletter eingibst. Kannst dich natürlich jederzeit wieder abmelden, kein Spam, versprochen. talente.co/infoletter. Und natürlich generell ganz wichtig, dass du nicht vergisst, bei Apple Podcasts oder bei Google Podcasts auf Abonnieren zu klicken, bei Spotify auf Folgen zu klicken, sodass du immer direkt benachrichtigt wirst, wenn es eine neue Folge des Talente-Podcasts gibt.
Ja, heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge, und zwar eine Interviewfolge. Und ich freue mich, den Pascal Aschoff hier heute bei mir im Interview zu haben. Und der Pascal, das ist der Leiter Personalentwicklung und Recruiting bei der Tüger Aktiengesellschaft. Da wird er uns gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Tüger Aktiengesellschaft, das ist so ein, mit 100 Stadtwerken, das größte Netzwerk der kommunalen Energie- und Wasserdienstleister. Da wird der Pascal uns gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, wie das genau funktioniert. Und was ich auch ganz spannend finde bei der Tüger Aktiengesellschaft, ist, dass der Name ja auch in letzter Zeit relativ häufig auftaucht, wenn es so um Investments und Förderung von jungen Tech-Unternehmen und Startups geht. Und Pascal, schön, dass du da bist.
Ja,
moin. Wie passt das alles zusammen? Ein Netzwerk von kommunalen Energie- und Wasserdienstleistern und dann innovative Startups, Tech-Industrie etc.
Richtige und wichtige Frage gleich am Anfang gestellt. Ich hole vielleicht ein bisschen aus, damit man auch nochmal versteht, überhaupt, was ist die Tüger? Weil ich glaube, das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Wir sind zwar einer der größten Energieversorger und eine der größten Energiegruppen in Deutschland, aber trotzdem kennt uns keiner. Mhm. Weil die Tüger AG ist eine primäre Finanz- und Beratungsholding. Das heißt, wir beteiligen uns an Stadtwerken in ganz Deutschland. Du hast es angesprochen, wir sind an über 100 Stadtwerken in ganz Deutschland beteiligt. Und ich glaube, viele von deinen Zuhörern werden uns auch in einer gewissen Form vielleicht sekundär kennen, weil die Energieversorger, die gehen hoch bis nach Sylt, zur Energieversorgung Sylt, bis nach Görlitz in den tiefsten Osten rein, bis in den Westen nach Essen und bis ins Allgäu runter. Das heißt, wir sind eigentlich überall vertreten mit unseren Stadtwerken und unterstützen die Stadtwerke bei der Bearbeitung des nicht wirklich einfachen Energiemarktes mittlerweile, der sich ja in einer sehr großen Transformation, nicht zuletzt wegen der Energiewende, befindet. Und da ist es halt immer unser Credo, Wir beteiligen uns an den Stadtwerken, aber sind nicht reiner Geldgeber, sondern wir stellen auch unsere Expertise zur Verfügung, um auch die Stadtwerke voneinander lernen zu lassen. Weil wir sagen, am Ende haben wir alle die gleichen Herausforderungen und wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Mhm. Und wir sagen immer so nett, wir sind natürlich schon kommunal geprägt. Ja? Die Stadtwerke, das ist Kommune pur. Ja? Und das fährt natürlich auch auf die Tüke AG ab. Ein bisschen von der Arbeitsweise, natürlich aber auch von den Leuten, die bei uns eher beschäftigt sind. Und dann natürlich deine berechtigte Frage, wie passt das mit Start-ups und Tech-Unternehmen zusammen? Eigentlich ganz, ganz gut, weil das kennt man ja häufig, dass Vielfalt sich auch sehr gut ergänzen kann. Und das trifft auch hierzu. Wir haben natürlich auch in dem Stadtwerke-Kontext feststellen müssen, dass unser Kerngeschäft immer weiter rückläufiger ist. Wir verkaufen gute Energie, Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation häufig mittlerweile auch. Aber das Geschäft ist häufig schon gesättigt und deswegen sind wir natürlich auch auf der Suche, wie wir unser Produktportfolio sinnvoll ergänzen können. Und da helfen uns unsere Startups und Tech-Unternehmen, die häufig schon viel schneller und auch schon viel weiter sind, was ihre Ideen angeht und auch schon in der Umsetzung sind. Und so haben wir uns vor einigen Jahren dazu entschieden, uns auch an diesen Unternehmen bewusst zu beteiligen, um sie von unseren Erfahrungen partizipieren zu lassen, aber auch von ihnen selbst mit ihren Erfahrungen, von ihren innovativen Ideen am Ende auch zu partizipieren. Also meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Synergie, die wir da eingegangen sind.
Mhm. Und was sind das so für Unternehmen, in die ihr investiert?
Also es sind in der Regel energienahe Dienstleistungen. Also es handelt sich da beispielsweise um Photovoltaik-Kollegen und Kolleginnen, die sich mit diesem Geschäftsmodell beschäftigen. Aber beispielsweise auch, und das kennen wir, glaube ich, alle mittlerweile, mit einem Anbieter für Home- und Smart-Lösungen. Das heißt, der intelligente Helfer für zu Hause, Alexa, Siri, kennen wir alle. Aber es gibt ja viele andere smarte Geräte mittlerweile, die man auch in einem Haushalt vernetzen kann. Und da sagen wir immer, gerade im Hinblick auf den Datenschutz, ist unsere Hoffnung, dass man dem regionalen Stadtwerk noch ein bisschen mehr vertraut als den großen Tech-Riesen aus den USA. Und so probieren wir da natürlich auch unsere Kunden, unsere Stadtwerke-Kunden natürlich mit diesen Dienstleistungen noch weiter zu unterstützen.
Mhm. Cool. Hast du da persönlich auch Kontakt mit den Firmen, die ihr investiert, oder ist das nicht so dein Business?
In gewisser Form schon, am Anfang immer, bevor wir die Investition starten. Da wird es wie bei jeder Finanzierung oder Investition ist es ja primär auch dazu, dass wir das Unternehmen bewerten. Und da gucken wir uns natürlich auch personalseitig die Zahlen an, gucken, was liegen da für Verträge vor etc. pp. Und unterstützen dann aber auch gerade die kleinen Startups und die Tech-Unternehmen bei vielen arbeitsrechtlichen und Personalfragestellungen, wo sie selber meistens gar nicht die Manpower haben, um dieses zu stellen. Genauso wie unsere Stadtwerke.
Okay, cool, verstehe. Ja, interessant. So, und jetzt kommt natürlich noch der Hammer. Und das war auch der Grund, wie wir sozusagen einander vorgestellt wurden von dem guten Andreas Lackmann. Und zwar schafft ihr es bei Kununu, also bei der Arbeitgeberbewertung, insbesondere bei den Bewerbern, so eine massiv hohe Bewertung von 4,47 von 5 Sternen zu haben. Und das würde ich sagen, das ist schon sehr außergewöhnlich. Und da müssen wir natürlich mal nachhaken. Also der Andreas, der hat dich mir so vorgestellt, dass ihr ein absoluter Innovator in dem Bereich seid. Was macht ihr da? Woher kommt das? Und gerade auch so in dem Bewerbungsprozess, was sind da eure Kniffe? Wie kommt das?
Was mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, seitdem ich den Bereich vor knapp 3-4 Jahren übernommen habe, den Bewerber wirklich in den Mittelpunkt aller Prozesse zu stellen. Wirklich zu sagen, um was geht es in meiner Arbeit als Recruiter? Es geht darum, den passenden Kandidaten für unser Unternehmen zu finden. Und das begleitet uns in jedem Prozess, den wir uns durchdenken. Und da möchte ich mal nach und nach die Candidate Journey auch mit dir gerne durchgehen, um dich da auch teilhaben zu lassen, was wir da eigentlich machen. Weil wir haben natürlich auch am Anfang gesagt, die Tüger kennt keiner. Und wir befinden uns auf dem Arbeitnehmermarkt, ich glaube, einen der stärksten, den es gibt, insbesondere hier in München, wo wir sitzen. Und wir müssen es schaffen, aufzufallen. Man kennt uns nicht von Produkten oder Ähnliches. Und da haben wir halt Kununu sehr schnell und sehr früh als eine der wichtigsten Plattformen festgestellt. Weil ich glaube, und das bestätigen mir auch die ganzen Kandidaten, die wir in den Vorstellungsgesprächen haben, es gibt eigentlich kaum jemanden, der nicht mehr bei Kununu hinschaut. Und wir haben dann bewusst gemeinsam mit unserem Bewerbermanagement-Anbieter Softgarden, was im Übrigen auch, als wir uns mit denen zusammengesetzt habe, noch ein kleines Start-up war, frisch gegründet war, frühzeitig hingesetzt und alle Prozesse aus Sicht des Bewerbers definiert.
Hier will ich einmal ganz kurz einhaken. Gib mir die paar Sekunden Promo-Geschichte, die ich dir jetzt erzählen möchte. Und zwar hat der Pascal ja gerade erwähnt, dass sie bei der Tyga ihre Candidate Journey mit der Software von SoftGarden abbilden. Und der Pascal, der beschreibt gleich im weiteren Podcast noch sehr eindrucksvoll, wie sie Bewerber an verschiedenen Stellen im Prozess nach Feedback fragen und das dann direkt über die SoftGarden-Integration mit Kununu auf Kununu posten und dadurch ihre Kununu-Bewertungen massiv nach oben schrauben konnten. Und das fand ich so eine coole Case Study, dass ich das dem Matthias Hese, das ist der CEO von SoftGarden, erzählt habe. Und der hat gesagt, jo, das ist natürlich ein super Case hier mit dem Kunden von uns, nämlich Tyga. Erwähne das doch bitte mal prominent in deinem Podcast. Also SoftGarden bietet genau dieses Arbeitgeber-Reputationstool auf seiner Plattform, so dass man da Arbeitgeberbewertungen sofort auf Kununu einspeisen kann und sogar die dann auch bei Google for Jobs auftauchen, was natürlich eine sehr wertvolle Sache ist. Darüber hinaus gibt es bei SoftGarden auch ein ziemlich modernes Bewerbermanagementsystem, wo es sogar eine Smartphone-App für die Entscheider gibt, so dass man im Optimalfall immer schnell Feedback bekommt und der Bewerber nicht lange warten muss auf den nächsten Step seiner Bewerbung. Mit SoftGarden kann man auch Karriereseiten super anlegen und es gibt ein extra Stellenanzeigentool von SoftGarden und auch ein Mitarbeiter-Werben-Mitarbeiter-Tool, wo man individuelle Prämien für die Mitarbeiter festlegen kann, die andere Mitarbeiter ins Unternehmen holen. Wenn ihr euch SoftGarden mal genauer anschauen wollt, dann geht am besten über den Link talente.co/softgarden und kontaktiert dort dann einfach die Mädels und Jungs von SoftGarden und sagt denen, dass ihr über Talente gekommen seid. Damit unterstützt ihr dann nicht nur hier indirekt diesen Podcast, sondern ich bin sicher, die Mädels und Jungs von SoftGarden, die machen euch dann auch ein besonders gutes Angebot. Also talente.co/softgarden.
Das beginnt halt schon davor, dass wir früh damit begonnen haben und glaube ich einer der ersten in Deutschland war, auf das Responsive Design zu setzen. Hört sich jetzt schon altbacken an, was jeder hat, aber wir waren früh dabei. Im nächsten Schritt haben wir gesagt, okay, wir wollen die Leute nicht mit langen Eingabemasken überfordern. Kennst du es vielleicht selber, die Daten einhacken in ein System, sondern wir sagen, die Daten liegen doch schon irgendwo, sei es bei Xing oder LinkedIn, also gerade bei den beruflichen Netzwerken. Lass es doch unseren Kandidaten möglich machen, die Daten beispielsweise zu importieren aus diesen Netzwerken, um den Eingabezeitraum auch für den Kandidaten zu minimieren, sodass, wenn er über die Tyga manchmal auch stolpert, muss ich fairerweise zugeben, es nicht noch unnötig kompliziert hat, sich bei uns zu bewerben. Das heißt, wir probieren da, die Schranken relativ gering zu machen. Und dann kommt, nachdem er sich beworben hat, schon der erste wichtige Step. Jeder bekommt eine schöne Eingangsbestätigung. Immer steht der gleiche Text drin. Wir danken für Ihre Bewerbung. Wir brauchen ein bisschen, wir melden uns wieder bei Ihnen. Und da dachten wir uns, so what, das können wir auch, aber damit fallen wir nicht auf. Ja? Und haben uns wirklich hingesetzt und die Eingangsbestätigung in ein Videoformat übertragen. In einem Videoformat, das wir in die E-Mail einbetten via YouTube, wo in der Form ich mich einfach mal kurz bedanke für die Bewerbung. Da sage ich, lieber Michael, cool, dass du dich bei uns beworben hast. Ja? Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht im Vorstellungsgespräch noch mal ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Und was wir auch in dem Video machen, ist, dass wir kurz erklären, wie geht es denn jetzt eigentlich mit deiner Bewerbung weiter? Weil meistens klickt man ja auf diesen Knopf, Bewerbung absenden, und es ist so ein schwarzes Loch. Ja? Und ich bin zu Hause und weiß nicht, wie es weitergeht. Ja? Eine Woche, zwei Wochen, ich höre nichts. Ja? Und ich bin interessiert, geht es überhaupt noch weiter für mich? Und das erklären wir den Kandidaten kurz. Und das hat insbesondere dazu geführt, und das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir immer nach Feedback fragen, dass unsere Feedbacks insbesondere bei dem Thema Transparenz sehr stark nach oben gegangen sind. Und weil das so gut angekommen ist, haben wir uns an einem nächsten Schritt dann auch beispielsweise überlegt, wie ist denn das, wenn du eigentlich bei Amazon einkaufst? Ja, dann drückst du auf den Knopf, Kauf bestätigen. Und das nächste, was Amazon dir zusendet, ist eine Info, wann du dein Produkt am Ende auf dem Tisch haben wirst. Und es geht weiter, DHL, Hermes und Co. zeigen dir jederzeit, wo sich dein Paket gerade befindet. Und dann hat sich Softgarden auch hingesetzt und überlegt, hey, lass uns das doch mal auf Bewerbungen übertragen, dass der Kandidat in Echtzeit verfolgen kann, wo seine Bewerbung denn aktuell liegt. Wurde sie schon angesehen? Wurde sie schon bewertet? Ist sie gerade im Fachbereich? Wurde sie da auch schon angeschaut? Ein erneuter Punkt, um das Thema Transparenz wieder zu stressen und auch deutlich zu erhöhen. Und auch netter Nebeneffekt, die Fachbereiche sind deutlich schneller geworden, weil sie nicht der Flaschenhals sein wollten, wo der Kandidat sieht, dass es bei ihnen so lange liegt. Und ich glaube, das war schon eine sehr, sehr innovative Idee, die es bisher auf dem Bewerbermarkt auch noch nicht gibt. Und ich glaube auch nicht, außerhalb von Softgarden viele Bewerbermanagementsysteme schon übernommen haben. Aber einfach nur ein kleiner Trick, wie dem Video oder mit diesem Echtzeit-Tracking, was nicht viel Geld kostet, den Leuten zu ermöglichen, nachzuvollziehen, wo ihre Bewerbungen sind. Das führt natürlich dazu, dass unsere Bewertungen primär besser sind. Aber die nächste Frage war natürlich, wie kriegen wir das gute Feedback, was wir erhalten, auf Kununu am Ende? Weil am Ende haben ja viele Leute die Herausforderung oder viele Unternehmen, dass sich bei Kununu eher die auslassen, die vielleicht gerade unzufrieden sind. Und wir haben uns die Frage gestellt, die wollen wir gar nicht kleinreden. Aber wie motivieren wir eher die Leute, die auch zufrieden sind, bei Kununu Bewertungen abzugeben? Und da fahren wir einen zweigestaffelten Prozess. Ich habe es gerade schon angesprochen, das Feedback der Bewerber ist uns enorm wichtig. Wir fordern ein Kurzfeedback ein, nachdem die Kandidaten ihre Bewerbung abgesendet hat. Wie aussagekräftig war die Stellenanzeige? Wie einfach war der Bewerbungsprozess? Und wie informativ war unser Video? Und wenn die Leute dann bei uns zum Vorstellungsgespräch gewesen sind, fordern wir ein sehr umfangreiches Feedback ein. Wie transparent war der Prozess? Wie wertschätzend war der Umgang? Wie informativ war das Gespräch? Etc. pp. Und da haben wir dann auch wiederum mit Softgarden eine Schnittstelle programmiert, die automatisch dieses Feedback, was wir in digitaler Form natürlich von den Kandidaten erhalten, an Kununu überspielt. Weil wir sagen, lass doch die anderen wissen, was bei uns gut oder nicht so gut läuft. Und weil, glaube ich, relativ viel gut bei uns läuft, weil wir gerade den Bewerber so in den Mittelpunkt unserer Tätigkeiten stellen, stehen wir halt bei 4,5 Sternen von 5 möglichen. Und das Gleiche haben wir jetzt fortgesetzt, nicht nur für den Kandidaten, sondern auch für die Mitarbeiter. Dass wir Mitarbeiter, die bei uns die Probezeit, also in der Regel 6 Monate, überstanden haben, auch noch einmal nach einem Feedback fragen über unser Bewerbermanagement-Tool, wie war deine Onboarding- und Integrationsphase bei uns? Und auch dieses Feedback übergeben wir an Kununu. Und das führt dazu, dass wir A, sehr gut dastehen, aber B, auch relativ viele Bewertungen für unsere Unternehmensgröße am Ende auch haben. Also die Motivation, auch die, die zufrieden sind, das Kununu zu übertragen oder zu Kununu zu übertragen.
Ja, das macht natürlich super viel Sinn. Nochmal kurz zum Verständnis. Diesen Text, den dann der Endnutzer wiederum bei Kununu liest, das ist auch genau der, den die Leute euch so schon in eurem internen Tool eingegeben haben, ja?
Genau, also das wird nicht bearbeitet oder Ähnliches. Mhm. Da informieren wir natürlich auch datenschutzkonform die Leute, was mit diesem Text passiert, dass sie da frei entscheiden können, möchte ich überhaupt Feedback geben? Aber da greifen wir gar nicht ein, weil das wollen wir auch nicht. Wir wollen ein authentisches Bild am Ende erzeugen.
Ja, verstehe. Cool.
Um das vielleicht auch noch zu unterstreichen, weil das passt da ganz cool rein. Ja, wenn ihr beispielsweise bei Kununu-Type Aktiengesellschaft sucht, werdet ihr relativ schnell feststellen, dass wir kein Employer-Branding-Profil haben. Mhm. Weil wir gesagt haben, A, sind wir nicht bereit, relativ viel Geld bei Sing und Kununu zu lassen für dieses Profil. Und B, glaube ich auch nicht, dass es uns authentischer macht, wenn wir da mit Hochglanzbildern etc. auftreten. Weil meiner Meinung nach kommt dann eher der Verdacht auf, haben die da irgendwas beschönigt etc. pp. Und deswegen haben wir uns bewusst dazu entschieden, im klassischen Basic-Profil auch zu verbleiben.
Mhm. Ja, sehr cooler Hack. Sehr, sehr cooler Hack. Wenn wir noch mal einmal vor diesen ganzen Bewerbungsprozess schauen, du hast schon angemerkt, es kommt euch natürlich auch drauf an, so ein bisschen aufzufallen, um überhaupt potenzielle Bewerber anzusprechen, weil ihr jetzt vielleicht nicht das BMW seid, die auch in München möglicherweise um ähnliche Bewerber buhlen. Wie kommt ihr denn mit potenziellen Kandidaten überhaupt in Kontakt? Wo sucht ihr nach Leuten? Wo bietet ihr euer Unternehmen guten Leuten an?
Das ist wirklich schwierig auf dem Münchner Markt. Ich möchte dir mal ein Beispiel nennen. Also viele von deinen Zuhörern kennen vielleicht auch die ganzen Jobmessen, die es gibt. Mhm. Und auch die Hochschulmessen. Das haben wir als Tüger mal probiert, bei der Hochschule München mit reinzukommen. Mhm. Und das kostet auch Geld im Übrigen in München. Wir sind nicht mit reingekommen und die Antwort lautete, nicht attraktiv genug, weil zu klein. Mhm. Boah, da schluckt man erstmal. Ja. Und wir wären bereit zu zahlen dafür. Es wäre keine Gratisveranstaltung gewesen. Und deswegen ist das ganz, ganz schwierig, uns auf dem Münchner Markt zu behaupten. Was probieren wir trotzdem? Wir probieren natürlich A, unsere Mitarbeiter zu motivieren, auch als Markenbotschafter tätig zu sein und honorieren das auch. Nicht nur über Kununu, sondern vielleicht auch gerade im Primär- und Freundeskreis, weil am Ende sind unsere Mitarbeiter unsere besten Markenbotschafter. Wir probieren natürlich aber auch mit unserer Stellenanzeige aufzufallen. Die überarbeiten wir jetzt gerade, weil wir festgestellt haben, die ist zu Mainstream. Ja, die fällt überhaupt nicht auf, wenn ich über diese stolpere. Und da probieren wir bewusst mal mit gewohnten Mustern aufzubrechen. Wenn du dir Stellenanzeigen heute anguckst, bei Stepstone und Co., haben die fast immer einen sehr ähnlichen Aufbau. Die beginnen in der Regel mit dem Unternehmenstext. Dann wird gesagt, was die Stelle ist, wie der Stellentitel ist, Aufgabenprofil, immer das Gleiche. Und wir gehen jetzt mal so her, dass wir wirklich diesen Unternehmenstext gar nicht als erstes schreiben beispielsweise, sondern ganz ans Ende packen. Weil wir sagen, wir glauben daran, dass dem Bewerber nicht das Unternehmen primär wichtig ist, sondern seine Aufgabe. Und die stellen wir in den Vordergrund, dass wir am Anfang schreiben, warum bist du der richtige Mitarbeiter für uns und was sind deine Aufgaben? Und am Ende, wenn es ihn interessiert, hey, was sind das eigentlich für ein Unternehmen, die Tüger? Also bewusst mal mit Mustern zu brechen, um dort auch aufzufallen. Weiteres Instrumentarium. Und was aber auch ganz, ganz wichtig als drittes Instrumentarium und als dritter Kanal, um Aufmerksamkeit und Anziehung zu erzeugen, ist für uns mittlerweile der Bereich Active Sourcing. Dass wir wirklich aktiv über die bekannten Kanäle Xing und LinkedIn auf Leute zugehen und Tüger vorstellen und auf Tüger aufmerksam machen. Ein aktuell nicht mehr wegzudenkender Kanal. Mhm. Gerade weil wir in letzter Zeit sehr, sehr viel Geld auch für Headhunter ausgegeben haben, wo ich sage, ich bin verantwortlich mit meinem Team für das Thema Recruiting. Ich kann doch nicht selber meinen Job auslagern. Ja? Wenn es jemand kann, dann doch wir als Recruiter. Und wenn jemand das Unternehmen kennt, dann doch wir als Recruiter. Und dann lass uns doch mal die Expertise uns auch aneignen, wie es die Händler da auch machen, vernünftig mit Xing und LinkedIn am Ende auch umzugehen und deren Möglichkeiten auch zu nutzen.
Wie macht ihr das konkret? Wie viele Leute hast du da bei dir im Team, die das machen? Wie sprecht ihr die Leute an? Nutzt ihr nur Xing, LinkedIn? Nutzt ihr auch noch vielleicht irgendwelche anderen Kanäle? Wie funktioniert da so der Prozess des Active Sourcings bei euch? Vielleicht können wir da ja mal einmal so ein paar kleine Tipps und Tricks von euch lernen.
Gerne. Also wir sind drei Recruiter, die sich primär mit dem Geschäft befassen. Also nicht nur mit dem Active Sourcing, die machen wir die Betreuung der verschiedensten Unternehmen, die wir im Portfolio haben. Und wir gehen wirklich auf Masse erstmal am Anfang und gucken überhaupt erstmal, wer passt denn adäquat zu diesem Job, den wir suchen. Weil man muss natürlich da feststellen, wir haben, glaube ich, eine Korrespondenzrate von knapp 10%. Also man schreibt 100 Leute an, 10 Leute melden sich überhaupt erstmal zurück. Und dann sind wir wirklich schon zufrieden. Das heißt, wir probieren erstmal wirklich Awareness zu erzeugen, Aufmerksamkeit auf die Tüger zu lenken und auch zu zeigen, okay, wir sind jemand, ja. Wir sind ein cooler Arbeitgeber, ja. Wir bieten dir eine Menge. Beschäftige dich doch mal mit uns. Und da probieren wir natürlich auch mit knackigen Texten, ja, wiederum aufzufallen. Aber wenn ich den gleichen Text verwende, wie wir vielleicht 10-mal am Tag angeschrieben werden, dann falle ich nicht auf, ja. Und da probieren wir knackig in der Ansprache zu sein. Würde ich ja natürlich auch nicht zu viel verraten, weil ein bisschen wollen wir unsere Vormachtstellung da auch ein bisschen behalten. Aber natürlich auch bewusst auf die Leute knackig zuzugehen, um die natürlich auch schnell von den Vorzügen der Tüger Aktiengesellschaft als Arbeitgeber zu überzeugen. Mhm. Und dieser Kanal ist für uns nicht mehr wegzudenken und ohne den schaffen wir es auch in München nicht mehr zu überleben. Mhm. Was jetzt für uns spannend ist, bisher schreiben wir über klassische Jobbörsen aus wie Stepstone. Und jetzt ist ja vor ein paar Wochen auch Google for Jobs in der Beta-Version gestartet. Und das ist natürlich auch für uns spannend zu überprüfen und mitzuerleben. Brauchen wir diese Jobbörsen in Zukunft überhaupt noch? Ja? Oder reicht es nicht aus, dass wir Stellenanzeigen über unsere Karriereseite veröffentlichen, uns an die Google-Regeln halten, um möglichst hoch gerankt zu werden und können dieses Geld, was wir an Stepstone und Co. aktuell überweisen, vielleicht auch für andere Zwecke nutzen? Finde ich eine hochspannende Entwicklung und bin ich mal gespannt, wie sich Google da auch an dem Markt behauptet aktuell.
Hast du dich da schon ein bisschen näher reingelesen in Google for Jobs?
Also meine Mitarbeiter haben es gemacht, ehrlicherweise. Ich selber war jetzt noch nicht so tief in der Thematik drin und habe mir nur erklären lassen, dass der Google, wie auch in vielen anderen Fällen, einfach bestimmte Spielregeln definiert, was ihnen wichtig ist, was sie möglichst genau definiert haben wollen, um so natürlich deine Ratingrate, dass du möglichst hoch auch gerankt wirst, am Ende zu erhöhen. Mhm. Google geht ja sogar so weit, wie ich es bisher verstanden habe, zu sagen, okay, wir belohnen dich sogar, wenn du das Gehalt einer zukünftigen Position offenlegst. Das ist natürlich für den deutschen Markt ein Kulturschock. Aber muss man sich auseinandersetzen damit.
Wie klingt das generell für dich, einfach das Gehalt mit reinzuschreiben?
Ich weiß noch nicht, was es bringt. Also wir machen das bei Positionen Werkstudenten, Praktikanten sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft. Ich weiß nicht, ob es bei unseren Festanstellungen so viel hilft, weil wir natürlich immer eine gewisse Range haben, kannst du dir auch vorstellen. Und gutes Recht eines Kandidaten ist natürlich auch, sich selber davon zu überzeugen, mich an die obere Range zu legen. Und ich weiß nicht, ob es nicht mehr zu Demotivation führt, wenn ich am Ende nicht bei der oberen Range lande, sondern vielleicht mal 5.000 Euro darunter. Fällt mir ganz schwer einzuschätzen. Aber ich sage auch, lass uns ausprobieren. Wir werden uns dadurch nicht schlechter stellen als aktuell. Lass uns mal probieren. Und darauf bin ich das Ergebnis dann am Ende gespannt.
Ja, auf jeden Fall. Du hast auch angesprochen, ihr nutzt eure Mitarbeiter als Markenbotschafter, eigentlich als die besten Markenbotschafter, die es so gibt.
Ja.
Und honoriert das auch. Was macht ihr da genau mit euren Mitarbeitern, beziehungsweise wie treten eure Mitarbeiter als Markenbotschafter auf? Und also wie honoriert ihr das?
Genau, also honorieren, wenn ich damit anfange, machen wir es wirklich monetär. Dass wir sagen, okay, du kriegst einen Bonus, ich glaube, von 1.500 Euro ist es aktuell, wenn du uns einen guten Kandidaten auch bringst, der sich auch auf dich bezieht als Bewerber. Und da gibt es ja mittlerweile auch viele Empfehlungsmanager im Netz. Kann man machen, dass man die nimmt? Ich sage, muss man nicht. Da kann man tatsächlich auch eigene Gedanken machen. Wir sagen einfach, wenn du einen coolen Typen hast, eine coole Frau hast, die sich bei uns bewerben will, sag dir doch einfach, wenn sie sich bewirbt, dass sie deinen Namen kurz erwähnen soll. Reicht mir völlig aus. Da brauche ich keinen Empfehlungsmanager für x-tausende Euro. Das Geld gebe ich dann lieber meinen Mitarbeitern, wenn sie gute Leute gefunden haben. So honorieren wir das. Und das geht sogar so weit runter, dass wir auch Azubis honorieren, wenn sie Azubis finden. Und sogar, dann sind wir wieder so ein bisschen beim Hochschulmarketing, was uns ja als kleines Unternehmen sehr schwer fällt. Auch Werkstudenten werden honoriert, wenn sie uns neue Werkstudenten bringen. Weil die reden dann ungemein über die Tüger. Weil für die ist wirklich jeder Euro bares Geld. Weißt ja selber aus der Studienzeit vielleicht noch. Ja? Und so probieren wir auch, die Leute da ein bisschen auch zu honorieren, dass sie sich als Tüger für Markenbotschafter einsetzen. Wir erleichtern dann natürlich auch gerade das Sharen von Stellenanzeigen natürlich, ist ein wichtiger Punkt. Wir stellen es den Mitarbeitern auch zur Verfügung und fordern sie auch jedes Mal bei einer Stellenanzeige aktiv auf, hey, unterstützt euch und profitiert davon, wenn ihr einen guten Kandidaten für die Tüger gewinnt. Also das immer auch wieder am Laufen zu halten und nicht nur einmal zu sagen, hey, wäre ganz cool, ja, und dann hört man wieder nichts davon. Ich glaube, das kennt jedes Unternehmen, dann versickert so eine Aktion relativ schnell.
Ja, was sucht ihr eigentlich hauptsächlich so für Leute, würdest du sagen, welches Profil?
Also das ist natürlich wie alle die Fachspezialisten, gerade für die Energiewirtschaft. Weil gerade wenn wir beratend tätig sind für unsere Stadtwerke, dann brauchen wir hier die Fachexpertise im Haus. Und das ist ein klassischer Werdegang, dass wir ganz gerne auf die Beratungshäuser zurückgreifen, auf die Big Four am Ende, wo gerade junge Absolventinnen 4-5 Jahre ihre Sporen ein bisschen verdienen und dann auch feststellen, okay, ich habe jetzt nicht ewig Lust, nur rumzureisen, nur 60 Stunden in der Woche abzuarbeiten. Und das ist häufig unsere primäre Zielgruppe, gerade in den kaufmännischen Themengebieten, die wir ansprechen. Bei den technischen Berufen gehen wir bewusst sehr stark an die Universitäten und probieren an die Absolventen heranzukommen. Und weil das immer schwieriger ist, probieren wir sogar vor dem Abschluss der möglichen Kandidaten bei uns an die Studenten heranzutreten. Nämlich insbesondere, dass wir Abschlussarbeiten unterstützen, Werkstudententätigkeiten oder Praktikum stellen. Und gerade bei den Abschlussarbeiten ist ein weiterer Asset, wo ich glaube, da sind die Studenten auch sehr stark auf sich alleine gestellt. Und wenn sie da ein Unternehmen haben, was sie unterstützt, was ihnen hilft, hat man im Nachgang wieder eine sehr, sehr gute Kandidatenbindung, die einem vielleicht hilft, einen möglichst neuen Mitarbeiter am Ende auch zu finden.
Ja, verstehe. Okay, dann gehen wir mal ein Stück weiter so in der Candidate Journey. Ihr habt jetzt also einen potenziellen guten Kandidaten sozusagen durch euren vom E-Commerce inspirierten Bewerber-Funnel bekommen. Ja. Wie wählt ihr dann am Ende aus, ob es der richtige Kandidat ist? Wie erkennt ihr, ob es ein A-Player ist?
Ja.
Wie sieht euer Auswahlprozess aus? Welche Stufen gibt es da so? Wie funktioniert das?
Ehrlicherweise gar nicht so viele Stufen, weil das hängt wieder mit uns zusammen. Wir können uns das gar nicht leisten, da einen x-langen Bewerbungsprozess zu schalten, weil uns sonst die Kandidaten noch abspringen. Mhm. Wir probieren relativ viel auf Schnelligkeit und trotzdem auf Qualität zu setzen. Das heißt, bei uns gibt es maximal 2 Vorstellungsgespräche, und in der klassischen Interviewform, dass wir probieren, uns wirklich auch erstmal kennenzulernen. Und was wir da auch machen, dass wir probieren, wirklich diese Stresssituation eines Vorstellungsgesprächs halt in der Form aufzulösen, dass wir vielleicht mal mit dem Kandidaten eine Runde durch unser schönes Gelände hier erstmal spazieren gehen, ja, und nicht sofort vis-à-vis gegen uns übersetzen am Vorstellungsgesprächstisch und direkt loslegen. Das heißt, probieren erstmal eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und dann wirklich im Rahmen eines Smalltalks nach und nach festzustellen, hey, was ist da denn eigentlich für ein Typ vor mir? Ich halte gar nichts davon, ja, die Leute in Stresssituationen zu versetzen, weil ich sage, ich möchte sie ja normal erleben. Natürlich gibt es hier mal Stress, aber das sind 10% vielleicht maximal der Arbeitszeit. Der Rest der Zeit ist das hier ein normales Level und deswegen möchte ich die Leute auch normal kennenlernen. Und deswegen glaube ich immer, dass Interview, Smalltalk eine der besten Möglichkeiten ist, die Leute kennenzulernen. Das kennt man ja auch im privaten Umfeld. Man kriegt dadurch sehr, sehr schnell ein gutes Bild von demjenigen oder derjenigen, die mir da gegenüber sitzt. Hm. Deswegen machen wir keine großen Tests oder Ähnliches. Ist eine Philosophiefrage bei mir. Ich sage, ich möchte die Person kennenlernen und nicht Testergebnisse. Testergebnisse können manchmal helfen, können aber auch komplett falsch liegen. Und wenn ich mal falsch liege, sage ich immer noch, wir haben da eine Probezeit, wo wir uns beide in die Augen gucken müssen, sowohl der neue Mitarbeiter als auch wir, und sagen, ist das eingetroffen, was wir uns erhofft haben von der Team? Das heißt, wir haben da gar nicht große Auswahlinstrumente oder Themen, sondern wir vertrauen sehr häufig auf unser Bauchgefühl, dass wir uns mit dem Fachbereich dann zusammensetzen und überlegen ganz stark auch, passt der primär ins Team rein? Das Fachliche ist wichtig, aber Hauptfokus, passt der denn zu uns und in unser Team rein?
Entscheidet das Team dann damit? Wird er auch dem Team vorgestellt und... dann werden nachher die Teammitglieder nochmal danach befragt oder wie läuft das?
Haben wir unterschiedliche Kulturen im Haus. Also haben wir auch nicht einheitlich vorgegeben, weil ich glaube, das kann auch sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Wir haben das sowohl als auch. Wir haben auch manchmal das Gefühl, dass gar nicht alle entscheiden, sondern dass ein paar mit reinkommen, weil ich auch nichts davon halte, den Kandidaten auch immer mit 15 Gesichtern zu überfordern. Ja, der arme Kerl oder die arme Dame weiß ja am Ende gar nicht mehr, wer war. Sondern dass vielleicht mal 1 oder 2 mit dazukommen, die vielleicht eng auch zusammenarbeiten mit dem neuen Kollegen oder der Kollegin, um sich da einen Eindruck zu vermitteln. Wenn das notwendig ist, machen wir das sehr, sehr gerne. Ich mache es aber nicht als Grundvoraussetzungen. Und ich halte auch nichts davon. Ich sage, maximal führen 2 Kollegen aus Unternehmen sich das Gespräch mit dem Kandidaten, weil ich möchte da nicht ein Tribunal sitzen haben von 4, 5 Arbeitgebervertretern des neuen Unternehmens. Das ist kein Stil. Ja. Da fühlt man sich ja wie beim Verhör am Ende. Ja. Ich möchte eine angenehme Atmosphäre schaffen, eine wertschätzende Atmosphäre auf Augenhöhe und keinen Speed-Dating-Charakter, wo jeder mal eine Frage stellen darf.
Ja, klar, verstehe. Ja. Okay, gut. So, dann habt ihr euch für einen Mitarbeiter entschieden und sagt, okay, cool, lass uns die gemeinsame Beziehung eingehen.
Ja.
Und dann nähert sich auch schon der erste Arbeitstag. Was passiert um den vor, am und nach dem ersten Arbeitstag so? Mhm. Wie läuft das Onboarding ab, die Integration ins Team? Ja. Was habt ihr da so für Kniffe am Start?
Du sagst es so schön, dann haben wir uns auf den Kandidaten geeinigt, wir sind uns handlungseinig. Früher war das auch so. Da haben wir gedacht, ah, wunderbar, Hände hoch, Kandidat hat unterschrieben, alles fein, gut ist. Mittlerweile mussten wir häufig feststellen, das ist noch nicht das Ende, dass der Kandidat einen Vertrag unterschrieben hat, ja. Wir hatten es leider auch schon, dass Kandidaten abgesprungen sind, wieder nach Vertragsunterschrift und gar nicht zum ersten Arbeitstag erschienen sind. Wir hatten sogar auch schon mal, zum Glück nur ein krasses Beispiel, dass er sich gar nicht mehr gemeldet hat. Der hat den Vertrag unterschrieben und ist nie wieder hier aufgetaucht. Und das ist natürlich verheerend, weil man dann natürlich von ganz vorne beim Recruiting-Prozess beginnt. Sodass für uns diese Phase nach Vertragsunterschrift bis zum ersten Arbeitstag eine ganz, ganz entscheidende und wichtige ist. Und gerade in der Energiewirtschaft haben wir zum Teil Kündigungsfristen von 3 Monaten zum Quartal oder von 6 Monaten. Das heißt, da geht manchmal ein halbes Jahr nach Vertragsunterschrift in die Zeit, ohne dass wir nochmal Kontakt mit dem Kollegen hatten in der Vergangenheit. Sodass wir gesagt haben, für uns ist gerade diese Pre-Boarding-Phase nach Vertragsunterschrift und vor dem Arbeitstag eine ganz, ganz entscheidende. Und manchmal fühlen wir uns als Recruiter schon ein bisschen als Bespaßer, als Animateur, die Leute auch bei Laune zu halten, um sie auch am ersten Arbeitstag hier wiederzusehen. Und darauf zieht ja deine Frage ab, wie machen wir das? Ja. Wir probieren regelmäßig mit dem Kandidaten in Kontakt zu bleiben. Wir haben zum Glück die Möglichkeit, hier relativ häufig gemeinsam am Abend was miteinander zu machen, die Kolleginnen, die Kollegen oder vielleicht auch als Gesamtunternehmen zu Betriebssportangeboten, zu Betriebsfeiern und laden da die neuen Mitarbeiter auch immer mit ein. Ja. Es ist nie eine Verpflichtung, aber dass man einfach in Kontakt bleibt, dass man die Möglichkeit hat, die Leute, mit denen ich mich schon beim Recruiting-Gespräch unterhalten habe, auch kennenzulernen. Und das ist eine Möglichkeit. Wir haben Feiertage, wir haben Geburtstage. Hey, da darf ich auch mal gratulieren, ja, und schöne Feiertage wünschen. Ja, mache ich mit meinen Mitarbeitern doch auch, die hier im Haus sind, um dort immer wieder in Kontakt zu bleiben. Und was, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns ist, unsere Kandidaten bekommen, oder dann sind es ja unsere Mitarbeiter, mit Vertragsunterschrift schon Zugangsdaten, beispielsweise für unseren E-Learning-Campus, aber auch für unsere Präsenzveranstaltungen, sodass sie die Möglichkeit haben, aber bitte auch nur als Möglichkeit verstehen und nicht als verpflichtend, auch schon an Weiterbildungen, sei es in Präsenz oder E-Learning, teilzunehmen. Weil viele auch einfach das Interesse haben, die Frage kommt immer wieder, hey, wie kann ich mich denn schon mal auf den Job vorbereiten? Was kann ich machen? Und da war es für uns ein leichtes zu sagen, okay, du kriegst die Zugangsdaten für unseren E-Learning-Campus, kannst dich schon mal ins 1x1 der Energiewirtschaft einarbeiten. Wenn du möchtest, kannst du eh schon mal deine Pflichttrainings machen, die du sonst in der Zeit hier absolvieren möchtest. Und unser E-Learning haben wir auch relativ cool aufgebaut, dass das in den virtuellen Räumen der Tüger stattfindet. Das heißt, der Kandidat bewegt sich in den Räumlichkeiten der Tüger, die er vielleicht im Vorstellungsgespräch schon mal kennengelernt hat und kann vielleicht seinem Partner, seiner Partnerin auch schon mal vielleicht das eine oder andere zeigen. Ja? Einfach, um die psychologischen Barrieren wieder hochzuhalten. Ich habe eine Verbindung zu dem Unternehmen. Und bin ich 3 oder 6 Monate, je nachdem, wie lange meine Kündigungsfrist ist, abgeschnitten. Kostet alles auch kein Geld.
Das heißt, da beginnt die Mitarbeiterbindung schon direkt in der Pre-Boarding-Phase.
Genau, eigentlich mit Vertragsunterschrift beginnt die Mitarbeiterbindung bei uns. Aber natürlich auch die Onboarding-Phase und die Integration den möglichen neuen Mitarbeitern natürlich auf alle Themen, die die Tüger beschäftigen und die Energiewirtschaft auch vorzubereiten.
Und wenn dann der erste Arbeitstag ansteht und das Onboarding und die Integration, wie läuft das ab?
Also es ist bei uns jetzt vermehrt ein strukturierter Prozess geworden. In der Vergangenheit war da jede Fachabteilung so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und wir haben einfach mal definiert, was ist denn wichtig an formellen und informellen Wissen, was ein neuer Kollege hier auch erlernen muss. Das Formelle ist relativ schnell gelernt, aber du kannst dir vielleicht vorstellen, gerade bei so einer Holdingstruktur, bei Stadtwerken, ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, wer entscheidet eigentlich wo, an welcher Stelle was. Das ist nicht immer niedergeschrieben. Also gerade implizites und explizites Wissen da auch nochmal zu unterteilen. Und da vielleicht auch den neuen Mitarbeitern Mentoren, Coaches an die Seite zu stellen, die eine gewisse Erfahrung haben, auch lange schon bei der Tüger sind, die genau dieses nicht niedergeschriebene Wissen den neuen Kollegen am Ende auch vermittelt. Und das haben wir einfach in einen strukturierten Prozess gegeben, der uns zumindest sicherstellt, dass der auch eingehalten wird. Was machen wir auch, um das sicherzustellen? Jeder Kollege, der bei uns neu anfängt, hat ein Welcome-Gespräch bei unserem Personalleiter. Ja, uns Recruiter kennt er schon, aber auch beim Personalleiter, der auch mal nach 3 oder 4 Monaten nachhört. Hey, wie war es denn eigentlich? Wie war deine Integrationsphase? Was können wir lernen? Was können wir besser machen? Was fehlt dir denn? Und dann hat der Mitarbeiter auch nochmal die Möglichkeit, da schließt sich der Kreis zu Kununu, wir uns das Feedback zu geben, was ich vorhin erwähnt habe. Und so probieren wir stetig dazu zu lernen, was brauchen eigentlich die neuen Kolleginnen und Kollegen. Und auch eine einfache Geschichte, wie vernetzen sich die Kollegen noch besser? Und bei uns heißt das Thema Mittagsroulette. Man kennt es vielleicht, man geht sonst immer mit den gleichen Leuten zum Mittag, man sitzt immer bei denselben Personen. Und das Netzwerk ist relativ eingeschränkt, gerade am Anfang. Und bei uns gibt es die Möglichkeit, sich zum sogenannten Mittagsroulette anzumelden. Das findet einmal im Monat statt. Und man wird zugelost zu anderen Kollegen an den Tisch. Und das hat dazu beigetragen, dass sich die Kollegen noch besser bei uns vernetzen können und ein noch besseres Verständnis auch für andere Bereiche entwickeln, in denen ich vielleicht nicht gerade selber tätig bin.
Und sich dann auf der Weihnachtsfeier auch schon besser kennen und direkt loslegen können.
Bei uns beginnt es meistens mit der Wiesn. Das ist der größere Act auf dem Oktoberfest. Aber stimmt. Du hast natürlich recht, wenn es die Weihnachtsfeier ist, dann ist natürlich auch da.
Stimmt natürlich, Wiesn, jo. Mitarbeiterbindung. Was macht ihr, damit eure Mitarbeiter euch lange treu bleiben, dass sie möglicherweise auch im Abwerbekarussell, im täglichen, den täglichen Headhunter-Messages, die dann wieder so reinkommen auf Xing und LinkedIn natürlich, standhalten können? Ja. Was macht ihr da? Wie haltet ihr eure Mitarbeiter? Wie bindet ihr sie?
Ist ein wichtiger Punkt. Wir probieren das natürlich. Wie viele Stadtwerke haben wir noch sehr, sehr viele Benefits. Also das muss man wirklich sagen. Die Stadtwerken, die tun einiges für ihre Mitarbeiter, genauso wie die Tüger, und bieten da viele tolle Möglichkeiten. Und es ist so, dass die wenigsten von unseren Kollegen, die uns verlassen, gehen wegen des Gehaltes wegen oder weil die Benefits am Ende schlecht sind. Sondern viele gehen halt, weil halt Karriere, Führungsentwicklung bei uns nur schwerlich möglich ist, weil wir flache Hierarchien haben oder weil sie einfach mal eine andere Unternehmenskultur außerhalb der kommunalen Branche kennenlernen möchten. Wir haben aber dann auch jetzt ganz, ganz häufig, gerade in der letzten Vergangenheit häufig festgestellt, die sind dann 4-5 Jahre weg, ja, und auf einmal kommen sie wieder. Ja. Was Besseres kann uns nicht passieren, dass die Leute feststellen, hey, bei Tüger, das war gar nicht so schlecht. Und deswegen bin ich auch dankbar, wenn jemand sagt, er möchte mal was Neues erleben, dass er nicht frustriert hier sitzt und sagt, wäre doch mal schön, wenn ich was anderes gemacht hätte, sondern bewusst auch mal rausgeht und sich was anderes anschaut. Weil wir häufig erlebt haben, die Leute entwickeln sich und am Ende kommen sie meistens doch nochmal mit zur Tüger in irgendeinem Kontext und wir partizipieren von deren Entwicklung. Das heißt, ich halte nichts davon, egal ob Talent oder normaler Mitarbeiter, die Austrittsbarrieren so hoch zu legen, dass das am Ende nur zu Demotivation führt, weil der Mitarbeiter eigentlich was anderes machen möchte, aber nicht kann, weil er zu viel Sicherheit aufgeben würde, wenn er bei uns rausgehen würde. Das muss man akzeptieren, dass Mitarbeiter sich auch entwickeln wollen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit unseren sozialen Leistungen ganz gut dazu beitragen, dass die Leute sich hier auch motiviert und wohlfühlen und auch, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeitsatmosphären vorfinden und auch gute Modelle, um das Thema Beruf und Familie miteinander am Ende zu verbinden.
Was sind denn so Benefits und Sozialleistungen konkret, die ihr so im Portfolio habt?
Ja, also die sind beispielsweise auch alle nachlesbar auf unserer Homepage, weil da halten wir auch nicht hinterm Berg. Und wir probieren das jetzt noch viel, viel stärker in die Stellenanzeigen in Form dieser kleinen Icons, die man auch von Kununu und Co. kennt, zu implementieren. Ich glaube, wir haben in unserer Stellenanzeige, ich habe es gestern erst gezählt, knapp 40 Benefits in Iconforms niederschreiben. Und ich glaube, die wertvollsten sind und da reden wir auch über ein langfristiges Thema, beispielsweise das betriebliche Altersversorgungssystem. Dass wir wirklich losgelöst davon, dass ein Mitarbeiter Gehalt umwandeln muss, für den Mitarbeiter privat vorsorgen. Und wenn er eine gewisse Zeit bei uns war, hat er Anspruch auf Rente bei der Tüger. Das ist, glaube ich, der größte Benefit, der zur Mitarbeiterbindung beiträgt, weil das nicht viele Unternehmen haben. Und ich glaube, gerade unsere Generation sich mit diesem Thema Altersversorgung immer mehr auch beschäftigt. Wichtiger Asset. Ja. Das Thema, was uns aber primär in der Gegenwart auch betrifft, beispielsweise, wir haben sowohl die Vertrauensarbeitszeit als auch, ich nenne es mal Vertrauensarbeitsort. Ja. Wir erfassen keine Arbeitszeit, weil wir sagen, das Thema Leistung ist für uns wichtig und nicht, wie lange jemand hier oder nicht hier ist, weil der Vertrauensarbeitsort sagt auch, du kannst mindestens einmal pro Woche im Durchschnitt von dort arbeiten, wo du möchtest. Das muss noch nicht mal zu Hause sein. Du kannst dich auch ins Schwimmbad legen und von dort aus arbeiten. Ist uns völlig gleich, weil uns interessiert deine Arbeit, deine Leistung. Und das schätzen viele Kollegen auch sehr, gerade in der Verbindung Beruf und Familie noch besser zu vereinbaren. Wir sind nur drei. Ich könnte die ganze Latte durchratteln, aber da würde ich sagen, schaut auf unsere Homepage, da findet ihr alle. Und vielleicht ist das ein attraktives Thema für euch dabei. Und wir kommen für euch als Arbeitgeber auch in Betracht.
Genau, also die Homepage, den Link gibt es natürlich auch dann in den Shownotes zu der Folge und so, das auf jeden Fall. Du hast auch schon angesprochen, sozusagen sogar von den bereits gegangenen Mitarbeitern in der Zukunft möglicherweise wieder zu profitieren.
Ja.
Haltet ihr in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung offen zu den gegangenen Mitarbeitern?
Also Alumni-Programme ist bei uns ein wichtiges Thema, dass wir A sagen, okay, häufig sind es die Fachbereiche, die mit dem Kollegen, der gegangen ist, in Kontakt bleiben, weil da zum Teil Freundschaften entstanden sind, etc. pp. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Aber wir probieren immer auch Alumni-Formate einzurichten und zu sagen, okay, hey, wir haben hier vielleicht ein spannendes Thema, vielleicht interessiert sich noch, komm doch mal wieder vorbei, schau mal deine alte Kollegen, wer ist noch hier, wer hat sich wie entwickelt. Und das funktioniert relativ gut. Mhm. Und das probieren wir auch bei unseren Personalentwicklungsinstrumenten relativ stark, dass viele von diesen Personalentwicklungsangeboten immer ein Alumni-Programm nachgeschaltet haben, um immer auch mit den Kollegen, Kolleginnen im Austausch zu bleiben. Weil am Ende sage ich, jeder kann sich mal rausentwickeln, aber viele kommen auch wieder zurück. Entscheidend ist nur, dass man den Kontakt aufrechterhält. Weil wenn der Kontakt abbricht, wie auch zu einem guten Talent, was man vielleicht im Talentpool erstmal zwischengeparkt hat, dann hat man den da vielleicht als Karteileiche drin lieben. Aber wenn keine Kommunikation vorherrscht, hat man den auch ganz, ganz schnell verloren. Und dann heißt es aus dem Augen, aus dem Sinn. Und das ist ganz, ganz schade.
Mhm. Ja. Jetzt ist dein Kernbusiness ja die Personalentwicklung und das Recruiting. Mhm. Ich will trotzdem auch noch mal ganz kurz von dir so ein paar Wörter zum Thema Führung und Leadership hören. Ich meine, ja. Du hast ja auch dein Team, was du führst.
Ja.
Was macht denn für dich gute Führung aus? Und wie motivierst du zum Beispiel deine Mitarbeiter in deinem Team, um einfach intrinsisch motiviert geile Leistungen aus ihnen rauszuholen?
Auch Kultur möchte ich da wieder in den Vordergrund stellen. Mhm. Bei der Stadtwerke-Kultur und auch bei der Tüger ist es häufig so gewesen, dass die besten Experten Führungskräfte geworden sind in der Vergangenheit. Mhm. Das hat auch jahrelang gut funktioniert. Ich glaube nur, wir müssen in der heutigen Zeit, in der wir uns befinden, da auch die Rolle der Führungskraft sehr, sehr stark hinterfragen. Früher war ich der Antwortgeber. In der letzten Zeit war ich der Fragengeber, dass ich Dinge stärker hinterfragt habe. Und ich glaube, in der neuen digitalen Welt bin ich der Methodengeber. Und ich glaube, so sehe ich mich auch als Führungskraft. Meinen Mitarbeitern ein Umfeld zu schaffen, in dem ich ihm Vertrauen ausspreche, Grundeigenschaft eines fungierenden, verantwortungsvollen Systems, dass ich ihnen aber auch Handlungsspielräume einräume und sage, okay, du kriegst hier vielleicht mal Budgetverantwortung und kannst damit arbeiten. Und am Ende kannst du deine Idee auch mal umsetzen und ausprobieren. Und meine Mitarbeiter können es vielleicht so nicht mehr hören. Ich sage immer, durchdenken und dann schmeißt das Ding auf den Markt und probiert es aus. Ja? Weil wir können uns Hypothesen überdenken und auch Meinungen dazu bilden. Aber wir wissen es am Ende nicht, wenn wir es nicht ausprobieren. Das heißt, macht euch ein Grobkonzept und schmeißt es dann schnell auf den Markt und guckt, wie der Markt darauf reagiert. Sowohl im Bereich Personalentwicklung als auch im Bereich Recruiting. Also die Leute auch zu ermutigen. Ja? Und wenn da mal etwas floppt, da ihnen auch den Rücken freizuhalten und sagen, wir können daraus lernen und wir müssen daraus lernen. Eine bessere Möglichkeit zu lernen gibt es nicht. Weil wenn alles immer nur 100% funktioniert, ja, dann können wir nicht lernen. Und da den Leuten auch den Freiraum einzuräumen. Aber das ist auch eine kulturelle Frage, wo wir gerade am Umdenken sind, bewusst auch mal Risiken einzugehen und Dinge auch wirklich mal floppen zu lassen. Wie beispielsweise, lass uns ausprobieren, Gehälter in Stellenanzeigen zu schreiben. Was soll passieren? Ja? Ich glaube nicht, dass wir dadurch weniger Kandidaten bekommen. Mhm. Und das ist für mich elementar bei guter Führung aktuell, ja, dass man wirklich sagt, gibt den Leuten eine funktionierende Fehlerkultur, weist ihnen Vertrauen zu, räumt ihnen Handlungsspielräume ein und gibt ihnen auch die dazugehörigen Ressourcen.
Mhm. Und das würdest du jetzt sozusagen auch schon mit in das Wort Methodengeber zählen, ja? Oder ja. Geht das sozusagen noch tiefer, dass du wirklich auch ja irgendwelche Tools und ja, Methoden, Frameworks etc. sogar noch mit an die Hand gibst? Oder würdest du sagen, das ist das schon, was es schon sehr gut beschreibt, was du gerade erzählt hast?
Nein, also wir probieren natürlich schon, das kann ich vielleicht dann mal erklären, erst beim Namen zu nennen, gerade agile Methoden nach und nach auch einzuführen. Mhm. Weil wenn wir über Digital Leadership uns unterhalten, ich glaube, das wird auch häufig missverstanden. Dann verstehen das, glaube ich, viele Führungskräfte so, dass ich jetzt nur noch digital führen muss mit digitalen Instrumenten. Mhm. Darum geht es gar nicht bei diesem Thema. Sondern wie kann ich in einer digitalen Welt, die häufig durch die BUCA-Kriterien ja beeinflusst wird, Schnelligkeit nach vorne bringen? Weil wir als Stadtwerk sind ja ein träges Containerschiff, was nicht so einfach zu wenden ist. Das heißt, was haben uns diese Startups, über die wir anfangs gesprochen haben, voraus? Schnelligkeit. Und das probieren wir gerade durch die agilen Methoden, die das ja auch primär fordern, zu implementieren. ohne dass ich aber jetzt sage, wir machen jetzt Design Thinking, Scrum oder Lean Startup, ja? Sondern wir machen es einfach. Wir probieren Dinge aus. Wir durchdenken Dinge, kundenzentriert, ist mir ganz, ganz wichtig, ja? Und probieren es dann aus. Und wenn es nicht klappt oder Fehler hat, lernen wir daraus und bauen einen Release ein und verbessern diese Fehler. Aber wir durchdenken nicht bis zum Ende und haben dann eine ganz, ganz große Fallhöhe, wenn das Thema floppt. Und das probiere ich natürlich auch methodisch meinen Leuten mitzugeben und sie dazu führen. Und das, glaube ich, ist Aufgabe einer Führungskraft in der agilen und digitalen Zeit, da diesen Methodenmix auch zu moderieren, aber nicht der Antwortgeber zu sein, sondern den Mitarbeitern das Feld zu überlassen. Weil da sage ich auch, das sind meine Experten. Ich kann nur Sparringspartner für meine Mitarbeiter sein und Methodengeber. Die Experten habe ich in meinem Team.
Mhm. Und das ist dann natürlich auch dein Tool, um deine Leute dazu zu motivieren, Verantwortung zu übernehmen, Risiken auch mal einzugehen und auch irgendwie unternehmerisch zu handeln. Ne?
Genau. Ich probiere das Involvement einfach zu erhöhen. Sag, okay, du kriegst von mir die Verantwortung und auch die Spielräume, deine Ideen umzusetzen, ja? Und daraus auch zu lernen. Nur bitte mach es. Ja? Bring deine Ideen ein. Wir haben hier sehr, sehr viele kluge Köpfe und partizipieren häufig viel zu selten davon.
Mhm. Ja. Ja, wahre Worte. Pascal, vielleicht so zum Schluss nochmal zwei Fragen, die ich immer sehr, sehr spannend finde. Du bist jetzt ja auch schon ein paar Jahre dabei bei der Tüger und in dem Bereich, den du betreust. Was ist so, würdest du sagen, dein größtes Fuck-up, beziehungsweise anders ausgedrückt, dein größtes Learning im Bereich Talentmanagement, wo du vielleicht erst so ganz anderer Meinung warst oder mal in irgendeinen Fehler reingerannt bist, wo irgendwann so dir ein Licht aufging und du ein richtig krasses Learning rausgezogen hast. Kannst du das benennen?
Das treibt mich dann heute immer noch um, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Führungskräfte ihre Führungsrolle der Form nicht mehr richtig wahrnehmen, dass sie gerne Leute bei uns, primär in der Personalentwicklung, abliefern, so nach dem Motto, bitte macht was mit dem. Und wenn er fertig ist, bringt ihn mir wieder zurück. Das kann ich nicht mehr hören. Ich sage, du bist Führungskraft. Du hast eine Rolle und du bist dafür verantwortlich, dass er deinen Mitarbeiter entwickelt. Du gibst ihm Feedback. Das macht nicht ein Coach oder die Personalabteilung. Und das merkst du schon, das nervt mich wirklich heute noch. Ja, und das ist wirklich mein Fuck-up am Ende, dass ich sage, Leute, Führungskräfte, kümmert euch um eure Mitarbeiter. Ihr seid verdammt nochmal dafür verantwortlich, dass die einen Rahmen vorfinden, in dem sie sich entwickeln können. Wir unterstützen das gerne, aber wir übernehmen nicht eure Führungsaufgabe. Und das, finde ich, nimmt primär zu und davon müssen wir weg. Und das stört mich wirklich ungemein. War gleichzeitig Fuck-up, aber auch Learning, weil da probieren wir natürlich die Verantwortung auch immer wieder zurückzuspielen und in jede Personalentwicklungsmaßnahme die direkte Führungskraft sehr, sehr direkt auch mit einzubinden und nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen.
Mhm, spannend. Was würdest du sagen, ist der wichtigste Trend im Bereich Talentmanagement, also Mitarbeiter finden, führen, binden, so im nächsten Jahr? Was kommt jetzt auf uns zu? Was darf man nicht verpassen?
Ich glaube, dass gerade die jungen Talente sehr, sehr stark auf dieses Themengebiet neue Arbeitsformen, agile Methoden anspringen. Und da müssen wir natürlich auch gucken, wenn die in eine Welt wie die Stadtwerke-Welt kommen, dass wir die Leute nicht frustrieren, sondern denen auch den Freiraum einräumen, nach ihren Vorstellungen, nach ihren Wünschen auch zu arbeiten, um sie nicht am Ende sauer zu fahren und nach kurzer Zeit wieder zu verlieren. Wir alle waren mal in der Situation, dass sich Dinge verändert haben und wir waren alle mal Treiber in diesen Situationen. Wir dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, okay, ich habe eine gewisse Erfahrung, lass die Jungen mal machen, weil das sind genau die Leute, auf die wir früher geschaut haben und gesagt haben, die bewegen sich nicht. Und das sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir auch mal in dieser Situation waren, Dinge vorantreiben zu wollen, verändern zu wollen, und dass es vielleicht Leute gab, die das verhindern wollten. Und will ich selber diese Person sein? Und das uns bewusst zu machen und da auch diese neuen Arbeitsformen gerade in einem Stadtwerkkontext zu implementieren, ist einer der wichtigsten Trends für uns bei der Thematik.
Pascal, tausend Dank. Super spannend, super interessant. Echt sehr augenöffnend, mal in so ein Unternehmen wie der Tüger reinzuschauen. Wenn ich jetzt mit dir in Kontakt kommen will, wie mache ich das am besten?
Über Xing. Ja. Ich habe vorhin mehrmals angesprochen, da findet ihr mich, tretet mit mir in Kontakt. Oder, wenn ihr die Tüger cool findet, bewerbt euch gleich, dann sehen wir uns im Vorstellungsgespräch.
Pascal Aschoff, Tüger Aktiengesellschaft. Tausend Dank, super spannend. Liebe Grüße nach München und auf bald.
Servus zusammen.